wieder hier zu sein. Ihr habt mich eine ganze Zeit lang nicht gesehen. Ihr kennt den Grund. Ich war im Urlaub oder wir waren als Familie im Urlaub. Wir sind nicht weggefahren, wir sind im schönen Saarland geblieben, haben das hier nochmal richtig schön genossen. Und nun freue ich mich, wieder hier zu sein bei euch. Schön, dass ihr da seid. Und ich möchte, dass ihr diesen Gedanken am Anfang festhaltet. Ihr habt euch aufgemacht, ihr seid hier. Und das ist auch ein Zeichen, dass ihr Gott gebt. Ihr seid hier. Und ich hoffe auch mit dieser Erwartung an Gott, Herr, lass es nicht umsonst gewesen sein. Lass mich etwas, was wertvoll für mich ist, mitnehmen. Lass mich dir begegnen. Und vielleicht ist dir das schon passiert. In der Begrüßung einen Gedanken aufgenommen, der dir wichtig geworden ist oder in der Lobpreiszeit oder auch jetzt in der Predigt oder später im Abendmahl oder nachher in der Gebetsgemeinschaft. Ich wünsche mir wirklich, dass das auch das ist, was uns zuerst hierher zieht. Diese Begegnung, die wir mit Gott haben können und das in Gemeinschaft. Und nun will ich starten mit der Predigt zum Vaterunser-Gebet. Und ich will mich auf einfach einen Teil davon nur konzentrieren. Und das merkt ihr schon am Titel. Starte und beende dein Gebet mit der Gottesperspektive. Aber ich will gar nicht gleich mit dem Vaterunser einsteigen, sondern ein, zwei Gedanken zum Gebet allgemein sagen. Und zwar will ich am Anfang eine Behauptung in den Raum stellen und du kannst mal überlegen, ob du da zustimmst. Ich behaupte, Beten ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Beten ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Das steckt so in den Menschen drinne. Stimmt das? Also ich glaube, wer in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist oder anderweitig religiös mit einem Gottesglauben, der spürt dieses Bedürfnis wahrscheinlich eher als ein Mensch, der sich noch nicht so intensiv mit den Gedanken beschäftigt hat, glaubt er, dass es einen Gott gibt oder nicht. Wenn man aber diesen Gedanken für sich schon einmal zugelassen hat, es gibt einen Gott, den ich im Gebet ansprechen kann, der aufmerksam auf mich ist und der auf mich hört. Ich glaube, der kann gar nicht verhindern, dass er beten will. Ich erinnere mich an ein Gespräch bei einem Geburtstag. Christen und Nichtchristen sind zusammen und einer der Nichtchristen sagt, wir sind so einfach so ein bisschen so im philosophischen Austausch. Er meinte ganz ehrlich, bei einem Flugzeugabsturz sinkt die Anzahl der Atheisten an Bord von Sekunde zu Sekunde. Das ist natürlich ein sehr drastisches Beispiel, aber es gibt sowas vom, wie wir Menschen auch gestrickt sind. Es gibt Lebenssituationen, die sehr besonders sind oder die extrem sind, wo wir sagen, hey, da ist es uns auch wichtig, wenn es irgendwo einen Gott gibt, uns im Gebet an ihn zu wenden. Aber das müssen nicht nur Krisen- oder Notsituationen sein. Auch bei großer Freude oder auch bei Bewahrungserfahrungen, da ist ein Gott sei Dank das Natürlichste, was es gibt. Ich merke das immer wieder auch im Gespräch, da erzählt mir jemand einfach von etwas Schönem, was er erlebt hat und ich freue mich mit. Dann sage ich, Gott sei Dank, da hat Gott dir echt was Gutes getan. Ich vermute mal, hier im katholisch geprägten Saarland wird man nur schwer einen erwachsenen Menschen finden, der von sich sagen würde, ich habe noch nie in meinem Leben gebetet. Kannst ja mal einen, von dem du sagen würdest, wenn jemand noch nicht gebetet hat, dann der mal das testen, ja? Sprich ihn an und frag, wir haben da so eine Predigt am Sonntag gehört, der Pastor hat das gesagt, ich will das mal überprüfen. Würdest du sagen, dass du schon mal gebetet hast oder würdest du sagen, du hast noch nie gebetet? Und vielleicht habt ihr danach ein gutes Gespräch. Für mich persönlich ist Gebet, also dass ich Gott meine Gedanken und Gefühle mitteile, ihn anrede, aber auch glaube, dass er zu mir zurückredet, mir etwas sagt. Für mich ist das das Herzstück meines Glaubens. Warum ist das so? Woran merke ich denn, dass ich glaube? Woran merke ich denn, dass die Beziehung zu Gott nicht nur ein Wissen ist, sozusagen ich weiß, dass es wahr ist und deswegen glaube ich? Was macht den Glauben für mich lebendig? Und die Antwort darauf ist für mich Gebet. Ich merke, dass ich wirklich Glaube und Beziehung zu Gott lebe am Gebet, dass ich ihn anspreche und dass auch etwas von ihm in mein Leben hineinkommt. Und es fühlt sich für mich auch wie ein Grundbedürfnis an. Ich kann mir ein Leben ohne Gebet nicht vorstellen. Und ich glaube, es geht den meisten von euch genauso. Wenn du das schon Jahre machst, dann denkst du darüber nicht nach. Aber Wenn du dir einen Moment mal vorstellen würdest, ohne Gebet leben zu müssen, ich glaube, es wäre unvorstellbar, für mich auf jeden Fall. Und diese Erfahrung, ihr kennt sie, Gebet, aufmerksam auf Gott sein, mit ihm reden und mit seinem Reden rechnen. Dafür sind wir Menschen gemacht und deshalb gibt es dieses Grundbedürfnis. Jeder Mensch hat dieses Grundbedürfnis zu beten. Man kann auch sagen, beten ist zutiefst menschlich. Aber beten ist nicht gleich beten. In jeder Religion gibt es ja eine Gebetskultur. Auch die Jünger von Jesus kannten Gebet aus ihrem jüdischen Glauben. Aber trotzdem hatten sie an einer Stelle, lesen wir davon im Evangelium, das Bedürfnis, Jesus zu bitten, Herr, lehre uns beten. Und mit dieser Bitte ist etwas ganz Besonderes verbunden, Herr, lehre uns beten. Ich habe das von einer Lehre von Johannes Hartel gehört, der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, in den ganzen 4 Evangelien gibt es nur eine Situation, wo die Jünger mal Jesus darum gebeten haben, ihnen etwas beizubringen. Also wenn man mit Jesus unterwegs ist, da gibt es viele Dinge, wo man sagen könnte, Herr, bring mir das bei. Dinge, die sie an Jesus gesehen haben. Aber wenn ihr mal ein Schriftstudium macht, von Anfang bis Ende das lest, dann findet ihr nur an einer Stelle, dass die Jünger von sich aus sagen, Jesus, wie machst du das mit dem Beten? Lehre uns beten. Wir lesen diese eine kurze Textstelle in Lukas 11, Vers 1. Das ist die Parallelstelle zu dem, was wir dann im Matthäusevangelium lesen. Da heißt es, und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Ich stelle mir das einfach so auch besonders vor, ja, da sind die Jünger, die leben ja mit Jesus, sie beobachten ihn, wie er betet. Und irgendwas am Gebet von Jesus muss so gewesen sein, dass sie gesagt haben, das will ich auch. Genau so kannst du uns das nicht beibringen, Herr, lehre uns beten. Und nach dieser Einleitung im Lukas-Evangelium lehrt Jesus über das Vaterunser. Wir schauen uns heute diesen Text nachher im Matthäus-Evangelium an. Mit dieser Predigt heute möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf Dinge richten, die Jesus Christus selbst, also Gott selbst, über das Gebet lehrt. Erwarte heute nicht zuerst, dass du etwas Neues über Gebet hörst, das du noch nie gehört hast. Ich würde mich wundern, über das Vaterunser zu predigen und euch noch viel Neues zu sagen. Aber erwarte einen Impuls, einen Gedanken, der deine Freude am Gebet neu entfacht. Vielleicht etwas, was du schon viele Jahre gewusst hast und heute merkst, Jesus legt den Finger darauf und es wird mir wieder neu wichtig, dass ich das in meinem Gebetsleben beachte und das integriere und mich mehr am Gebet freue. Erwarte einen Impuls, einen Gedanken von Gott. Erwarte, wie Gott dir etwas von sich zeigt, auch dass du wertschätzt und dass dein Glauben an ihn ermutigt. Und nun lese ich uns den Text des Vaterunsers einmal vor, auch ein bisschen mehr im Zusammenhang. Wer mitlesen möchte, kann Matthäus 6 aufschlagen. Ich lese die Verse 5 bis 15 nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Matthäus 6, 5 bis 15. Und ihr werdet merken, das ist ein Abschnitt, wo Jesus mehrere Dinge über das Gebet sagt. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vieles Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Das ist der Text zu Gebet und danach sagt Jesus etwas über das Fasten. Aber wir bleiben heute beim Gebet und beim Vaterunser Gebet. Ist euch das aufgefallen? Mehrere Male beginnt Jesus eine Aussage in diesem Abschnitt mit, wenn ihr betet. Und in Vers 9 wird er dann konkret. Jesus gibt seinen Jüngern dann ein Gebet mit, das sie beten sollen. Er sagt, betet ihr nun so. Und dann lehrt er sie das Vaterunser-Gebet. Was ist das Besondere an diesem Bibeltext? Und ich möchte, dass wir, auch wenn die Gedanken, die ich euch jetzt sage, irgendwie selbstverständlich sind, trotzdem aufmerksam darauf sind, weil das sind einfach richtig schöne Dinge. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurer Wohnung. Ja, da gibt es schöne Bilder, die ihr aufgehängt habt, aber weil die da immer hängen und ihr schon lange nicht mehr raufgeschaut habt, wisst ihr vielleicht gar nicht mehr, wie das richtig aussieht. Ja, ist eine Erinnerung. Und ich möchte euren Blick auch auf Dinge richten, die für euch eigentlich selbstverständlich sind. Und die Gedanken, die ich euch nenne, auf die ich auf aufmerksam mache, das sind wirklich Dinge, die für mich selber Schätze bedeuten, die wir für unsere Gottesbeziehung heben können. Jesus ist ja hier nicht einfach ein Lehrer, der uns Gott erklärt. Jesus ist selbst Gott. Durch Jesus spricht der eine Gott, der Vater und auch der Heilige Geist zu uns. Also Gott selbst lehrt uns durch Jesus, wie wir beten sollen und wie wir beten können. Es ist nicht ein Mensch, der uns ein Gebet beibringt, es ist Gott selbst, der uns ein Gebet lehren möchte. Und das Vaterunser-Gebet ist das einzige Gebet, das Jesus seine Jünger lehrt mit der Aufforderung, betet so. Gewinnt das für euch an der Stelle ein Gewicht? Für mich schon. Gott selbst gibt mir dieses Gebet und sagt, bete so. Es ist das Gebet, das wir aus Gottes Mund für uns empfangen haben. Und es ist ein Gebet, um Gebet zu lernen, aber es ist auch ein Gebet, um es zu beten. Und das Vaterunser ist in dieser Bedeutung auch ein Leitstern für das Gebetsleben aller Christen, an dem wir uns für das Gebet orientieren können. Und das Schöne ist, es funktioniert überall, wo Christen zusammen sind. Ich kann mit katholischen, mit orthodoxen, mit anderen freikirchlichen Christen, evangelischer, lutherischer Kirche, wir können zusammen sein und wir können dieses Vaterunser auch beten. Wunderbar, eine gemeinsame Erfahrung miteinander teilen. In der Predigt heute konzentriere ich mich auf das, was am Anfang und am Ende dieses Gebetes steht und was wir davon lernen können. Deswegen das Thema, starte und beende das Gebet mit der Gottesperspektive. Und das seht ihr auch gleich vorne, den Text, den ich dafür verwende. Seht 9 und 10, dann lasse ich ein bisschen was aus und dann 13b. Schaut einmal nach vorne. Es fällt im Gebet auf, dass am Anfang und am Ende dieses Gebetes nicht wir im Mittelpunkt stehen, sondern Gott. Es geht um Gott selbst. Jesus gibt im Gebet der Gottesperspektive den Vorrang. Und da gibt es Wertvolles für unser Gebetsleben und auch unseren Glauben zu entdecken. Womit beginnt das Gebet? Und das ist mein erster Punkt. Es beginnt mit dieser Anrede, unser Vater. Ich merke, wenn ich das Vaterunser bete, dann bete ich immer Vaterunser. Das ist eigentlich schlechtes Deutsch. Unser Vater ist besser. Man kann es so oder so machen. Der griechische Text hat zuerst den Vater und dann das Unser, aber die Übersetzungen machen das so richtig. Warum ist die Anrede wichtig? Du schreibst eine Textnachricht an eine Person und wenn du es nicht ganz kurz machst, sondern eine Anrede verwendest, überlegst du dir, wie spreche ich die Person an? Eine sehr vertraute Person, wo du eine enge Beziehung hast, da wählst du eine sehr vertraute Anrede. Ja, also wenn ich meine Frau schreibe, dann schreibe ich Hallo Schatz oder irgendwas Ähnliches. Und dann gibt es so Abstufungen. Und in einem offiziellen Anlass oder in einer förmlichen Situation, dann gibt es so diese Form sehr geehrter Herr oder sehr geehrte Frau oder sehr geehrte Dame und Herren. Das heißt, die Anrede sagt etwas über die Beziehung, die wir zu der Person haben, die wir anreden wollen. Und bei unser Vater, wenn wir uns über diese Anrede Gedanken machen, wen sprechen wir an? Wie sprechen wir ihn an? Und was sagt das über unsere Beziehung, die wir zu ihm haben, unsere Beziehung, die wir zu Gott haben? Wenn ihr euch Gedanken darüber macht, welche Anredeformen sind denn bei Gott möglich, da ist eine ganze Palette möglich. Denn wer ist Gott? Der Große, der Allmächtige, Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Herr. Vielleicht betest du zu Jesus, vielleicht betest du zu deinem Heiland, vielleicht betest du zu deinem zum Heiligen Geist. Wie auch immer, es gibt viele Formen, Gott anzureden, Formen, die eine sehr nahe Beziehung ausdrücken oder die Gott mehr in die Ferne rücken. Und welche Anrede wählt Jesus selbst für uns? Und ihr wisst es. Jesus sagt, wenn ihr betet, dann betet unser Vater. Jesus gibt dieser Anrede hier in diesem Gebet, das er uns lehrt, den Vorrang. Wenn ich das so sage, bedeutet das nicht, dass wir nur zum Vater beten sollen. Wir beten ja auch diese anderen Titel, zum Herrn, zu Jesus, zum Heiligen Geist, wie ich das eben schon gesagt habe. Aber Jesus möchte uns bewusst das Recht geben, dass wir Gott als unseren Vater ansprechen können. Und damit verbindet sich viel Positives für uns, nämlich das Gottesbild eines guten Vaters, so wie Jesus ihn darstellt. Vielleicht hast du eine Vatererfahrung, die für dich nicht so positiv war, wo du sagst, wenn Gott so wäre wie mein leiblicher Vater, dann bitte nicht. Ja? Wenn du so eine Gotteserfahrung, natürliche Gotteserfahrung mit deinem Vater hier hast, dann ist es umso wichtiger, dass du dir in der Bibel anschaust, wie Jesus seinen himmlischen Vater, unser himmlischen Vater darstellt, und orientier dich in deinem Vaterbild an ihm. Gott wird als der liebende Vater dargestellt, als ein guter Vater, als ein sorgender Vater. Und eigentlich kein Gleichnis, das Jesus erzählt, um uns zu sagen, wie der Vater ist, bringt es besser auf den Punkt als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Viele von euch kennen das. Ihr wisst, wie diese Geschichte ist. Da ist dieser Gott als himmlischer Vater dargestellt. Sein Sohn trennt sich von ihm, lässt sich das Erbe auszahlen und geht weg. Und es ist wirklich wie ein Beziehungsabbruch. Er entfernt sich vom Vater, macht eigentlich so ziemlich alles falsch, was ein Sohn falsch machen kann. Und dann scheitert er in der Ferne und besinnt sich, bei meinem Vater war es besser, er kommt zurück. Und wie erwartet dieser himmlische Vater in dem Gleichnis den Sohn, der wiederkommt, der dreckig, verschmutzt ist, der Schuld auf sich geladen hat, der ist aufmerksam auf ihn, schaut, wann kommt er, und als er kommt, umarmt er ihn, kleidet ihn neu, gibt ihn im Ring neue Sachen und feiert ein Fest. Auch der Sohn, der da geblieben ist, ja, merkt, wenn ihr dieses Gleichnis anguckt, oder sollte merken, dass dieser Gott, mit dem er die ganze Zeit zusammen war, dieser Vater, viel besser ist, als er gedacht hatte. Und so ist dieses Vaterbild, das Jesus uns zeigen möchte. Das Vaterbild, das wir im Neuen Testament erhalten, ist nur positiv. Der Vater liebt seine Kinder, und zwar so wie sein Sohn Jesus, in diesem Sinne auch so wie sich selbst. Und jetzt wieder ein Gedanke, den wir leicht überlesen können. Jesus sagt ja unser Vater, also Jesus sagt unser Vater. Er stellt sich damit auf die Stufe der Jünger. Mehr noch, er nimmt die Jünger auf seine Stufe mit hinaus. Das ist ungefähr so, Jesus hat eine besondere Beziehung zu seinem himmlischen Vater, weil er, der Vater und der Geist eins sind. Und wie ich jetzt hier vor euch oben stehe, oben ist, in dieser besonderen Beziehung zu seinem himmlischen Vater und die Jünger unten. Und er sagt nicht, euer himmlischer Vater, und macht einen Qualitätsunterschied, wie er mit seinem himmlischen Vater Gemeinschaft hat und wie die Jünger haben können. So, er holt sie rauf auf seine Ebene und er sagt, es ist unser gemeinsamer Vater, zu dem wir beten. Lasst uns gemeinsam beten, unser Vater. Vertief mal diesen Gedanken, dass dieser eine Gott mit dieser besonderen Gemeinschaft, die er in sich hat, uns mit in diese Gemeinschaft hineinnimmt und uns einlädt, mit ihm, mit Jesus, unser Vater, zu beten. Das ist der Hammer. Jesus ist mit seinem himmlischen Vater eins, eine intime, vollkommene Gemeinschaft der Liebe und der Einheit. Und das ist die Qualitätsstufe, auf der Jesus mit seinem Vater redet und uns mit hineinnimmt. Gemeinsam mit Gott selbst haben wir also das Recht zu beten, unser Vater. Und es ist wirklich ein Vorrecht, ein Privileg. Dieses Recht beinhaltet natürlich auch, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Es ist ja nicht nur ein gedanklicher Trick, sondern wer unser Vater zu Gott betet, der ist wirklich sein Kind. Er ist wirklich unser Vater, indem wir auch durch den Heiligen Geist beten, aber Vater. Das ist eine Aussage von Paulus im Römerbrief. Aber Vater, das ist diese aramäische Form für Papa. So persönlich, so nah, mit so wenig Distanz können wir, dürfen wir, sollen wir uns Gott im Gebet nähern. Diese Gottesperspektive, die wir im Vaterunser Gebet erhalten, beginnt mit einem so positiven und anziehenden Gottesbild, mehr geht nicht. Es gibt keinen Glauben, keine Religion, die den Gläubigen so eine nahe, sichere und positive Gottesbeziehung zugesteht wie der christliche Glaube. Und Gott meint es ernst damit. Es ist wirklich so. Genießt das mal. Und damit beginnt dieses Gebet. So bringt Jesus uns Beten bei, dass wir so zu Gott kommen sollen und zu Gott kommen können. Jetzt muss ich einen kurzen Exkurs machen, denn wie bekommt man dann das Recht, Gott als seinen Vater im Gebet anzusprechen? Also es ist ja nicht nur, weil ich den Text lese und es sage, dass ich es bin. Diejenigen, die diesen Bibeltext lesen, in der Regel sind die Evangelien zu Christen geschrieben, wissen, was gemeint ist. Wie bekommt man das Recht, ein Kind Gottes zu sein? Wir lesen das ganz am Anfang des Johannesevangeliums, Johannes 1, Vers 12. Es bedeutet, es geht so, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Und wer Jesus als Herrn in sein Leben aufnimmt, ihn wählt als sein Gott, wer sich in diesem Sinne zu ihm bekehrt, der bekommt das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und das ist der christliche Weg. Wenn du dich dafür entschieden hast, wenn du ein Hingabegebet gesprochen hast und dann sagst du auch gerne Ja zur Taufe und lässt dich taufen, dann betest du das Vaterunser in dieser Identität, Gottes Kind zu sein. Es gibt nichts Besseres. Und wenn ich das so predige und du hier bist und du merkst, meine ich kenne euch ja, also viele von euch sind schon in dieser Situation drin, aber ihr könnt es weitererzählen, weil das ist der Weg. Dann kann man sich einfach entscheiden, ich will diesen Gott als meinen Vater haben und dafür nehme ich Jesus auf als meinen Herrn und meinen Gott. Ich glaube an ihn, ich will mit ihm leben. Du gibst ihm im Gebet dein Leben und entscheidest dich, dich taufen zu lassen. Und dann bist du dabei und hast dieses Vorrecht, das Gott uns hier gibt. Wir gehen zum nächsten Punkt. Nach der Anrede geht es wieder nicht gleich um unsere persönlichen Bedürfnisse. Jesus geht nicht gleich zum täglichen Brot über, sondern Jesus lehrt uns, Gott hat Priorität. Gott steht an erster Stelle, auch im Gebet. Im Gebet geht es nicht zuerst um uns, sondern um Gott. Die Gottesperspektive bleibt im Blick. Wir bleiben auf ihn gerichtet. Und wie drückt sich das aus? Geheiligt werde dein Name. Damit geht's weiter. Zwei Dinge werden hier miteinander verbunden. Einmal der Name. Der Name steht immer für die Person selber. Der Name ist die Person, wenn man so will. Und heilig ist immer nur einer, nämlich Gott. Und von Gott ausgehend alles, was ihm gehört, ist heilig. Wer betet, dein Name werde geheiligt, drückt aus, nur du allein bist der heilige Gott. Es ist eine doppelte Betonung der gleichen Sache. Du stehst an höchster Stelle. Dieses Gebet ist in diesem Sinne Anbetung. Und wo es von Herzen kommt, richtet es den Beter ganz auf Gott aus. Wir beten, du sollst in unserem Leben der Heilige sein. Und darüber hinaus auch in der ganzen Welt. Dein Name soll geheiligt werden. Du, der alleinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sollst als der eine heilige Gott erkannt und anerkannt werden. Das beten wir im Vaterunser. Und jetzt kommen einige Bitten. Und auch diese Bitten bleiben bei der Gottesperspektive. Gottes Themen sollen in unserem Bitten und damit auch in unserem Denken Priorität haben. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus lehrt uns hier ganz grundsätzlich, was der Weg der Erlösung für uns und für die Welt ist. Das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist der Herrschaftsraum Gottes, da wo sein Wille geschieht, dort wo Gott als Herr und König anerkannt wird. Wertvoll ist für uns hier Folgendes, nämlich dass der Wille Gottes, seine Herrschaft und sein Reich in unserem Leben auch das Beste ist, was uns passieren kann. Ich habe das schon öfter von hier vorne gesagt, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als dass der Wille Gottes in meinem Leben geschieht. Und ich kann mir keinen besseren Herrn vorstellen als diesen Jesus. Gottes Wille ist für seine Kinder nie unterdrückend, nie ausbeuterisch oder missgönnt. Er ist immer zuerst der Gebende, der Befreiende, der Heilende und der Helfende. Das bedeutet, wenn wir beten, dass Gottes Wille, sein väterlicher Wille in unserem Leben geschieht, dann ist es etwas, was in Endkonsequenz sogar uns zugute kommt, auch wenn es zuerst Gottes Ziel ist. Wunderbar. In diesem Gebet gehen wir aber über unser persönliches Leben hinaus. Wir bekommen zwei Orte genannt, in denen der Wille Gottes geschieht. Wir haben Himmel und Erde als Ort, wo sich dieses Gebet verwirklichen soll. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Zwei Deutungen sind hier möglich. Ich habe immer so gelernt und diese Deutung ist auch gut. Im Himmel ist der Ort, wo der Wille Gottes schon geschieht. Da ist es gut, auf der Erde noch nicht. Dein Wille geschehe wie im Himmel, wo es schon gut ist, so auch auf der Erde. Wenn das so dein Zugang ist, du darfst ihn behalten. Mittlerweile glaube ich aber, dass hier was anderes gemeint ist. Himmel ist einfach eine Beschreibung für die unsichtbare Welt. Und in der unsichtbaren Welt gibt es auch noch Mächte und Gewalten, die der Königsherrschaft Gottes widerstehen. In beiden Welten, in der unsichtbaren Welt und in der sichtbaren Welt, erbitten wir, dass Gott sein Reich baut und seine Herrschaft aufrichtet. Und vielleicht habt ihr das in dem Epheser-Text, wo es um die Waffenrüstung Gottes geht, die wir anziehen dürfen, ja. Da heißt es an der Einleitung dazu, denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen Dinge in der himmlischen Welt, die noch nicht der Herrschaft Gottes sich unterstellt haben. Und das Vaterunser hat beide Perspektiven im Blick, die unsichtbare Welt und die sichtbare Welt. Und für beide Dimensionen, nenne ich das mal, beten wir, dein Reich breite sich aus, dein Wille geschehe. Was gewinnst du für dein Gebetsleben und dein Glaubensleben mit dieser Perspektive, mit dieser Aussage? Du gewinnst einen realistischen Optimismus, du gewinnst Hoffnung und du gewinnst Frieden im Herzen. Wie das? Optimismus ist die Erwartung, dass es in Zukunft besser wird, als es jetzt ist. Realistisch ist es deswegen, weil glaubst du, dass Gott dieses Gebet erhören möchte? Ja, ich glaube das, weil er es uns beibringt. Also, wenn dieser Gott, der allmächtig ist, sagt, wir sollen beten, wir dürfen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel, so auch auf Erden, in der Zukunft mehr, als wir es heute sehen, dann ist es ein Grund, optimistisch zu sein, sogar realistisch optimistisch, weil dieser Gott lebendig ist und alles in der Hand hat. Und damit ist Hoffnung verbunden. Für dein Leben, aber auch für die Welt und die Gesellschaft, in der du lebst und auch Friede verbunden. Weil wer ist König, wer ist Gott und wer regiert die Welt? Es ist nur einer, dieser eine heilige Gott und er ist in der Lage, seinen Willen zu tun. Jesus lehrt uns, für das Reich Gottes zu glauben und zu beten. Jesus lehrt uns zu glauben und zu beten, dass der Wille Gottes mehr geschieht in der Zukunft als im Moment. Und damit fördert das Vaterunser-Gebet in der Gemeinde Jesu die Erwartung für eine positive Gesellschaftsentwicklung. Christen haben immer Hoffnung zu jeder Zeit. Und wenn es dir an Hoffnung mangelt, auch wenn du an Deutschland denkst, wenn du an Europa denkst und viele Krisenherde der Welt siehst oder auch gesellschaftliche Probleme, dann bete das Vaterunser mit Glaube und bete dieses Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und erwarte, dass Gott dieses Gebet erhört. Dritter und letzter Punkt am Schluss ganz kurz. Beende das Gebet mit der Gottesperspektive. Am Ende des Gebets steht ein Glaubensbekenntnis. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn ihr in euren Bibeln mitgelesen habt, oder ich habe ja vorhin auch den Bibeltext vorgelesen, dann merkt ihr, dieser Teil gehört nicht zum Gebet, das Jesus selbst gelehrt hat. er ist später hinzugefügt worden. Deshalb steht in vielen Bibelübersetzungen dazu so eine Fußnote, ja. Diesen 13b-Vers gibt's nicht in dem Originaltext. Warum beten wir trotzdem diesen Teil als Teil des Vaterunser-Gebets? Der Grund dafür ist, dass die christliche Gemeinde sehr früh das Vaterunser-Gebet mit diesem Zusatz gebetet hat. Es gibt eine Gemeindeordnung oder eine Gemeindelehre, die ungefähr zu der Zeit entstanden ist, in der auch das Johannesevangelium entstanden ist. Das heißt die Didache, die erwähne ich öfter mal in der Predigt, oder auch die Zwölf-Apostel-Lehre. Und aus dieser frühen Zeit ist uns das Vaterunser-Gebet mit diesem Zusatz überliefert und auch mit der Aufforderung, betet so dreimal täglich. Also wenn wir das Vaterunser mit diesem Zusatz beten, als das Gebet, das der Herr uns gelehrt hat, dann haben wir diesen vielen Text von Jesus, aber auch diesen Zusatz am Ende als eine Anbetung Gottes, als ein Glaubensbekenntnis, das die ersten Christen sehr früh miteinander gebetet haben. Und deswegen gehört es für mich dazu. Und was sagt das aus? Am Ende dieses Gebetes bekennen wir, dass es nur ein Reich gibt und nur eine legitime Herrschaft über alles. Vielleicht hast du in deinem persönlichen Gebet viele auch Klagegründe gehabt oder viele wichtige Anliegen oder auch Dinge, die dich wirklich bedrücken. Und dann kann dich das nochmal richtig auf Gott neu ausrichten, dass du dein Glauben stärkst oder der gestärkt wird, indem du dich an Gott vergewisserst. Es gibt nur dieses eine Reich, diese eine Herrschaft über alles. Dein ist das Reich, bekennst du. Und wir bekennen, dass alle Kraft seine Kraft ist. Dein ist die Kraft. Und dein ist die Herrlichkeit. Und dann sagen wir Amen. So sei es, Amen. Und damit richten wir unseren Blick, unseren Glauben bei allen Nöten und Klagen oder Bedürfnissen, die wir im Gebet genannt haben, wieder auf Gott. Diese Wahrheit verankert uns an ihm. Und mit dieser Perspektive glauben und beten wir. Und jetzt sage ich Amen am Ende der Predigt. Amen. Gleich werden wir das Abendmahl miteinander feiern.